Heute habe ich Kerstin Kabel aus dem Moseltal im Interview. Sie unterrichtet Deutsch über das Interview und wohnt seit 2003 in England. Sie führt die englischsprachige Webseite fluentlanguage.co.uk. Dort gibt sie Tipps und Tricks zum Sprachenlernen. Sie führt zusammen mit Lindsay Williams, aus dem letzten Video-Interview, den Creative Language Learning Podcast. Herzlich willkommen, Kerstin, im Interview bei Sprachheld.
Hi, Gabriel. Freut mich auch.
Fangen wir erst noch einmal mit der Standardfrage an. Welche Sprachen sprichst du fließend? Mit der muss ich immer anfangen.
Das ist gut, dass du fließend sagst, weil welche Sprachen sprichst du, ist schon so schwierig zu beantworten. Mhm. Fließend würde ich sagen, ich bin ziemlich zweisprachig mit Englisch und Deutsch. Mhm. Deutsch ist meine Muttersprache, ich bin aber schon so lange in Großbritannien und Englisch ist inzwischen meine Hauptsprache fürs tägliche Leben. Ich spreche auch Französisch, was ich schon fließend nennen würde. Mhm. Und ich arbeite mich im Moment so ziemlich hoch im Walisischen. Und dann habe ich noch so viele so Mittelsprachen.
Mhm. Und Englisch, ich habe ja ein paar Videos von dir gesehen, also dein Akzent ist wirklich ausgezeichnet. Ich kenne viele Leute, die jahrzehntelang in englischsprachigen Ländern sprechen, trotzdem immer noch diesen typischen deutschen Akzent haben. Wie glaubst du, dass du es geschafft hast, deinen Akzent so gut zu reduzieren?
Ja, danke. Ich weiß, als ich nach Großbritannien gezogen bin, haben schon alle gedacht, ich wäre Südafrikanerin. Also ich bin schon mit einem sehr guten Akzent gekommen. Ich habe Englisch mit 10 angefangen, wie viele Deutsche in der Schule. Und ich glaube, die ersten 10 Jahre habe ich mir nicht wirklich so Gedanken über meinen Akzent oder wie klinge ich oder so gemacht. Ich war immer sehr, sehr gut in Englisch. War so mein ein Schulfach, in dem ich so 15 Punkte hatte, ohne mich kaputt zu arbeiten. Und ich habe immer sehr viel gemacht außerhalb von Schulstunden. Einfach weil, also als ich Englisch gelernt habe, war so Britpop-Zeit. Und ich war extrem verrückt nach Pulp, war so meine Lieblingsband auf der ganzen Welt, die ich inzwischen einmal live gesehen habe. Aber ich habe halt viele Interviews gehört, ich habe sehr, sehr viel gelesen, ich habe immer so MTV Alternative Nation geguckt, dazu gesagt, ich komme echt vom Dorf und das war so in den 90ern, also wir hatten MTV nur so 8 Stunden am Tag oder die Hälfte davon war so 4 Uhr morgens und dann muss man den Videorekorder programmieren, also habe ich mich richtig reingehangen und habe dann Muttersprachler als Lehrer gehabt während meiner Ausbildung. Ich habe Fremdsprachensekretärin, Europasekretärin gelernt. Und da hatte ich einen Kanadier und einen aus Manchester. Weiß aber noch genau, als ich nach Großbritannien gekommen bin, ich bin nach Preston gezogen. Preston ist im Nordwesten in Lancashire, da wohne ich ja jetzt noch. Und die ersten paar Wochen habe ich nichts verstanden, wenn jemand richtig Preston gesprochen hat. Meine beste Freundin oder eine meiner besten Freundinnen, mit der ich jetzt noch befreundet bin, wir haben uns angefreundet, weil sie aus London war und ich sie verstanden habe und die konnte dann für mich übersetzen. Aber ansonsten, ich glaube, die Musik hat wirklich sehr, sehr viel geholfen. Mhm. Ich bin auch, ich habe immer viel im Chor gesungen und ich finde, das bringt einem bei, zuzuhören und zu kopieren. Mhm. Und ich glaube, das kann man dann von den Noten oder von der Sprache, man weiß einfach, wie etwas zu klingen hat. Und das hilft auch.
Also die Sprachmelodie hast du dann vor allem aus der Musik rausgehört?
Denke schon, ja. Und viele Interviews und halt, habe halt Fernsehen geguckt. Und ich habe halt alles wirklich, es war echt vor YouTube, wo so meine Freunde mir aus England dann den New Musical Express, das war noch so eine richtige Zeitung, und dann musste ich die Leute anbetteln, dass sie mir was mitbringen, wenn die mal nach London fahren. Und hab wirklich so alles aufgesogen, was ich haben konnte. Ich glaube schon, dass geholfen hat. Hm. Weil mein Französisch ist nie so gut geworden, weil ich auch nie so verrückt war auf Französisch.
Also viel hören, die Sprache und ja. Viel Kontakt also mit dir haben.
Ich kriege jetzt auch noch, also wenn ich jetzt an mein Französisch denke oder mein Englisch, da bekomme ich auch oft Komplimente oder Kommentare, dass mein Akzent sehr, sehr gut ist. Mhm. Und ich glaube, da ist wirklich dieses Hören, ich höre genau zu und ich fange sehr früh an zu schreiben und die Verbindung zwischen der Schrift und der Aussprache herzustellen. Ich glaube, als Deutscher hast du da einen Vorteil, weil Deutsch so regelmäßig ist. Mhm. Ich habe ja den Aussprachekurs und da habe ich wirklich gedacht, den könnte ich eigentlich auch als German Spelling, also deutsche Rechtschreibungskurs hinstellen, weil die Regeln sich so beeinflussen. Und ich glaube, wenn man da anfängt und sieht die Muster, es hilft unglaublich.
Okay. Und du hast Walisisch angesprochen. Du wohnst in England, also nicht in Wales. Wie kommt man dazu, so eine Sprache lernen zu wollen? Und vor allem, wie motivierst du dich dann, so eine vielleicht irrelevante Sprache für dein Alltagsleben tatsächlich zu lernen?
Das ist eine interessante Frage. Ich muss schon sagen, ich habe im Prinzip ja einen ziemlich relevanten Grundbaukasten, ne? Ich habe Englisch, Französisch, ich habe genug Spanisch und Italienisch, dass ich der Meinung bin, ich könnte, wenn ich mich reinhänge, innerhalb von 3 bis 4 Monaten da genug aufbauen, um mich sehr wohl zu fühlen. Also im Prinzip lohnt das nicht so als meine Lebenssprache, jetzt noch Italienisch wieder anzufangen. Weil ich auch Latein gelernt habe und da halt die Grundlagen habe. Und dann hat meine erste so irrelevante Sprache war Russisch. Dann habe ich angefangen und irgendwie nach dem Kyrillischen ein bisschen so die Leidenschaft verloren. Muss auch dazu sagen, ich habe vorher beruflich, bin ich sehr viel nach Kasachstan gereist und nach Russland und habe dann wirklich auch viel Kontakt gehabt mit der Sprache. Und Walisisch hat sich so ein bisschen eingeschlichen. Wir waren einmal nach Wales in Urlaub und dann hatte ich so einen Sprachführer gekauft und halt aus Spaß so einen Podcast gehört, wo wir dann so guten Tag gesagt haben und ich möchte ein Bier. Aber in Wales spricht ja auch in den Touristengegenden niemand Walisisch. Aber irgendwie ist mir dann es klingt sehr schön. Und ist mir dann so ein bisschen hängen geblieben. Und als dann Russisch ein bisschen abgeklungen ist, habe ich irgendwie gedacht, oh, ich könnte ja mal mit Walisisch. Und was dann, warum Walisisch so gehangen hat, weil ich wirklich jetzt schon 15, 20 Minuten ein Gespräch, ich sage jetzt nicht fließend, weil mir viel zu viele Worte noch fehlen, aber ich kann schon mich auf Walisisch unterhalten. Ich bin inzwischen ich würde sagen, auf dem A2 und fühle mich da auch ganz wohl. Ich glaube, die Freude dran, diese schöne Sprache aussprechen und weißt du, wenn man ein Wort ausspricht in der Fremdsprache und man denkt so, ach, das habe ich gerade gesagt, das klingt so geil, ich bin der Held, weißt du, das ist doch cool, der Sprachheld. aber auch, ich wohne in Großbritannien und Großbritannien ist nicht nur England und Walisisch war so, wenn du so Anfang der 90er guckst, war Walisisch fast eine tote Sprache. Und was die gemacht haben, was die an wirklich da Aktivismus gemacht haben für ihre Sprache, ist der Hammer. Und da dabei zu sein bei einem Sprachrevival als Person, die Sprachen liebt, ist super, super geil. Und die freuen sich alle so sehr. Und also echt, wenn man, das finde ich auch, wenn man eine Minderheitssprache lernt, bekommt man so viel mehr Unterstützung. Weil sich jeder so, die freuen sich dann dreimal so viel, wenn man die Sprache lernt. Wenn jemand Deutsch lernt, machen wir so, ja, gut. Schön, war auch Zeit, ne? Aber wenn du Walisisch lernst, oh, was, warum, wie kann ich helfen? Das ist so cool.
Okay, also ich kann das verstehen. So am Anfang hat man dann immer diese Motivation und diesen Enthusiasmus, und das haben ja viele, wenn sie auch eine Sprache anfangen, die vielleicht relevant für die Person gerade ist. Und du hast sie ja offensichtlich gehalten, diesen Enthusiasmus. Und ich weiß, dass das viele nicht schaffen, auch bei Sprachen, die eigentlich viel wichtiger für diese Person sind. Wie hast du es geschafft, diesen Enthusiasmus tatsächlich aufrechtzuerhalten und jetzt immer noch weiter zu lernen? Und das sind zwar alles immer schöne Erfahrungen, aber nach ein, zwei Tagen kippt dann immer oft die Stimmung oder die Motivation, nachdem man dann eine schöne Erfahrung hatte. Verstehst du, was ich meine?
Ja, es ist eines der Hauptprobleme, die ich bei anderen Leuten sehe, die ich fast von Natur aus fast schwierig fände nachzuvollziehen. Und ich habe mir auch wirklich angeguckt, warum, was passiert da, warum, was passiert denen, das mir im Prinzip nicht passiert. Und ich glaube, die Leute setzen, weil es dadurch einfach, dass ich Erfahrung habe im Sprachenlernen und so jetzt meine x-te Sprache lerne, weiß man halt auch ungefähr, wie man die Erfahrungen zu setzen hat. Wogegen, wenn jemand sehr, sehr früh anfängt, oder sehr, sehr, nicht sehr früh anfängt, sondern wenn jemand die erste oder zweite Sprache anfängt und dann denkt, ich will fließend diese Sprache lernen, die setzen einfach ihre Ziele nicht richtig. Da fehlt so eine Lücke. Und ich streng mich auch an oder denke auch, ich setze mir schon Ziele, Aber ich achte halt darauf, meine Ziele auch klein zu halten und machbar, so dass ich mich freuen kann, wenn ich, wenn ich Lektion 19 von Say Something in Welsh fertig kriege, dann bin ich super froh. Und dann gucke ich, was ich alles schon geschafft habe und freue mich total. Und ich finde, wenn jemand die Motivation verliert, ist oft, weil die Person einfach nicht zurückgucken will. Weil man dann das Gefühl hat, man ginge rückwärts. Aber das ist Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Und also ich habe jetzt wirklich dieses Jahr sehr angefangen. Und habe ja schon diesen Tracker erwähnt, an dem ich arbeite. Und der basiert auf dem Konzept, ein Vision Goal zu setzen, also im Prinzip ein Visionsziel. Und da kann man dann halt alle seine Träume reinschreiben, seine tollen Sachen, die wirklich, wo viele Leute einfach nicht drüber hinauskommen. Die Leute denken dann, ja, ich will dann fließend in Spanien, ein Jahr in Spanien wohnen. Oder so einer von meinen Träumen ist es mit einem Winnebago, wie heißen die, mit so einem Wohnwagen durch die ganzen USA zu fahren. Und wenn ich dann denke, oh, wäre so cool, wenn ich Spanisch dann wieder, wenn mein Spanisch wieder dann fließend ist und ich dann einfach, ich finde es immer so cool, wenn jemand nicht merkt, dass du die Sprache kannst. Und du dann nicht so, du hast die überhört, du hast was gehört, was die über dich sagen, sondern einfach, dass du dann sagen kannst, hey, und sprichst mit denen in ihrer Sprache und die freuen sich dann so. Ich finde es immer so cool, wenn man die Leute so happy machen kann. Also aber diese ganzen Ziele, die sind nicht tagtäglich. Die bringen nichts, wenn du da sitzt mit einem Buch oder mit einem Podcast oder sonst was. Das ist viel zu weit weg von, ich fahre mit einem Wohnwagen durch die USA. Das bringt nichts, weil dann fühlt man sich nur im Prinzip demotiviert wird, weil dieses Zukunftsbild zu weit weg ist. Also gibt es diese Visionsziele, aber ich habe halt auch Path Goals, habe ich die genannt, also Pfadesziele, die dann eigentlich die kleineren Schritte sind, wo man wirklich solide einfach voran arbeitet und weiß, okay, jetzt kommt der nächste kleine Schritt, nächste kleine Schritt und wissen, dass man sich auch freuen darf, auch wenn man jetzt nur 5 neue Vokabeln gelernt hat. Das sind trotzdem 5 Vokabeln, die hat man vorher nicht gewusst. Und das ist also was, wo ich wirklich denke, da hat mir die Schule viele Gefallen getan, weil ich in der Schule nie über das Endziel nachgedacht habe, sondern einfach nur so nächste Klassenarbeit, nächste Hausaufgabe. Und so muss man auch, glaube ich, denken, mit allem. Das ist genau wie wenn du 30 Kilo abnehmen willst. Du kannst nicht immer, du musst halt irgendwie schon deine wunderbare Figur in der Zukunft im Kopf haben, aber es bringt nichts, wenn du keinen Kilometer laufen kannst.
Das machen natürlich viele, vor allem die zum ersten Mal eine Fremdsprache lernen, sich ein mega großes Ziel zu setzen. Ja, ich möchte Spanisch perfekt sprechen, ohne Fehler und ohne Akzent. Und wenn sie dann jemanden treffen, der dann sagt, also ich spreche Spanisch fließend, aber klar mache ich mal Fehler, dann sagen die, ja, du sprichst doch gar kein Spanisch. Und also diesen Fehler machen halt viele Leute, bis sie dann sozusagen auf den Boden der Tatsachen kommen. Und dann kommt tatsächlich der nächste Schritt, diese Zwischenziele oder kleineren Ziele zu setzen. Und da sind viele Leute verloren. Also wie setzt du dann solche Zwischenziele oder wie würdest du empfehlen, Zwischenziele, kleinere Zwischenziele zu setzen, die man auch schneller erreichen kann?
Ich achte da sehr, sehr drauf auf diese Core Skills. Das ist also eigentlich so mein Steckenpferd. Es war auch das erste Buch und ich bin total froh, da drauf wieder zurückzukommen. Und das ist halt Listening, Speaking, Reading and Writing. Also das Zuhören, die Sprache zu sprechen, die Sprache zu lesen und was so viele so ungern machen, auch was zu schreiben, weil Schreiben ist unglaublich wichtig. Und es muss ja nicht gerade irgendwie hier Krieg und Frieden sein. Man muss ja einfach nur irgendwie Vokabeln, einfach von der Hand schreiben. Ich finde, das hilft unglaublich mit der Erinnerung. Also ich achte total auf diese 4 Kernfähigkeiten, dass ich die alle gleichzeitig. Also ich habe heute Morgen zum Beispiel, ich zeige dir meinen Planer. Ist natürlich ein totaler Prototyp. Der ist nämlich hier so gemalt. Aber da steht dann hier so drin und da hast du halt 4. Ich achte halt drauf, dass ich gucke, was habe ich gemacht, lesen, sprechen, schreiben und zuhören und habe geguckt und ich habe am Samstag so ein Language Exchange gemacht, also habe Walisisch gesprochen, habe gestern Say Something in Welsh gemacht, das ist ein Podcast, wo du auch dann antwortest, also habe ich zweimal am Stück zugehört und gesprochen und habe dann gedacht, okay, ist Zeit, was anderes zu machen. Einfach, und ich glaube, das ist eins meiner größten Ärgernisse, wenn jemand einfach 8 Stunden vor YouTube sitzt und dann denkt, er hätte irgendwas Tolles gemacht, aber hat im Prinzip nur eine Sache gemacht. Und da kommt halt auch diese, halt ein anderes Selbstbewusstsein dahinter, wenn man von Anfang an Sprache produziert und nicht nur konsumiert. Also Core Skills, und dann achte ich einfach darauf, dass ich einen strukturierten, ein oder zwei strukturierte Kurse habe, wo dann einfach mein Ziel ist, okay, nächste Lektion,
Okay.
nächste Session. Und da, dann hat man schon ziemlich viel.
Also die vier Hauptfähigkeiten, Hauptfertigkeiten zu trainieren, genau,
Ja.
und dann zum Beispiel ein Kapitel als Ziel setzen. Hast du noch irgendwelche anderen Zwischenziele, die du setzt? Also zum Beispiel jetzt das Kapitel im Buch, das ist ja jetzt nur das Ziel sozusagen lernen. Also das ist ja nur einer von diesen vieren.
Ja.
Vielleicht lesen oder vielleicht auch hören. Wie sieht es dann aus? Zum Beispiel setzt du dir Ziele im Sinne von Sprechen oder also so Zwischenziele, was du erreichen möchtest innerhalb von einem Monat? Oder wie setzt du sonst noch Zwischenziele, außer jetzt ein Kapitel
Also
im Lehrbuch?
für mich persönlich, mir fällt es immer schwierig, mir zeitgebunden Ziele zu setzen. Ich fühl dann einen Druck auf mich, und das ist nicht angenehm, zu denken, oh, ich muss bis Ende des Monats, und warum? Ne? Also ist ganz oft, ich sage es jedem Sprachlerner immer wieder, wenn es dir keinen Spaß macht oder wenn es sich nicht gut anfühlt, lass es sein, es bringt nichts. Dann hören die Leute auf. Also ich größere Zwischenziele.
Oder andere Zwischenziele auch. Also nicht unbedingt größere, sondern jetzt nicht nur das Lehrbuch, sondern in anderer Hinsicht von der vier
Also
Hauptfertigkeiten zum Beispiel.
ein Sprechziel, Sprechziele zum Beispiel, oder mein Zuhörziel ist einfach, die nächsten vier Folgen von Beowulf zu gucken. Und das ist eine Fernsehserie auf
Okay.
Walisisch. Die kann ich mit englischen Untertiteln gucken. Und dann, wenn ich mich wohl genug fühle, wenn ich merke, okay, es wird jetzt einfach, ich denke mal, dann wird mein Ziel sein, die Untertitel auf Walisisch umzuschalten. Und dann mit walisischen Untertiteln zu gucken. Also da gibt's, es gibt ja diese, es heißt The Zone of Proximal Development, die ich jetzt nicht weiß, wie die auf Deutsch heißt. Die
Hört's
Zone,
mal.
ich versuche es jetzt gar nicht. Also ich übersetze auch und habe Übersetzerin gelernt, da setzt man Ansprüche an sich.
Okay.
Also im Prinzip, Zone of Proximal Development heißt, wenn du denkst, wenn du deine eigenen Fähigkeiten hier so als so einen Kreis siehst, einfach zu gucken, okay, wie mache ich den Kreis nur ein bisschen größer? Aber es basiert noch auf dem, was du schon kannst. Mein Sprechziel war erstmal einfach nur diesen Gareth, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. How to Get Fluent ist seine Seite. Auch sehr
Glaube nicht.
empfehlenswert. Ja, ich bringe euch in Kontakt, kein Problem.
Okay.
Einfach Gareth, weil ich weiß, dass er Deutsch lernt, und er hatte mir mal einen Sprachaustausch angeboten, weil er Walisisch fließend spricht und auf Walisisch unterrichtet hat auch. Also der hat auf Walisisch an der Uni unterrichtet.
Okay.
Geschichte, ja, also der kann. Also mein Mini-Ziel war so, Gareth fragen, ob er einen Austausch machen will. Und jetzt ist das Ziel, jetzt brauche ich da keine großen Ziele zu setzen, weil ich ihn halt dabei habe, und wir beide weitermachen wollen. Aber dann könnte ich mir zum Beispiel Ziele setzen, zum Beispiel, okay, sprich mit Gareth über ein gewisses Thema, sprich mit Gareth über Sport, dass ich dann weiß, welche Vokabeln ich üben muss und so weiter. Aber das ist nur ein Sprechziel, das ist schon so ein kleiner Teil. Also wenn man die Fähigkeiten wirklich ernst nimmt und als Grundlage setzt, dann hat man so viele Ziele, dann ich setze keine Zwischenziele mehr. Ich denke so, ja, wann will ich das nächste Mal nach Wales fahren?
Okay.
Ja, aber das ist
Also,
kein Ziel, das ist eher eine Belohnung.
Also dann auch in kleinen Bausteinen. Also ich möchte mit Gareth über Sport sprechen, deshalb brauche ich Vokabeln für Tennis, Laufen und so weiter. Also,
Genau.
okay. Und du hast jetzt schon diesen Tracker angesprochen. Einmal kannst du nochmal darüber erzählen, was da jetzt kommt, aber im selben Atemzug kannst du ja sagen, was glaubst du, wie trackt man oder wie hält man am besten seinen Fortschritt fest, um auch motiviert weiter die Sprache zu lernen? Also wenn man sieht, wie man halt Fortschritt gemacht hat, ist man motiviert. Also in welcher Weise ist es am besten, seinen Fortschritt festzuhalten und motiviert zu bleiben?
Ja, also erstmal ist wirklich zu sagen, den Fortschritt festzuhalten, ist in sich selbst schon eine Motivation. Also da gibt es auch Studien zu. Wenn man die Motivationsstudien anguckt und dann guckt, wie werden die in die Praxis umgesetzt, ist eine der besten Methoden einfach, die Lerner ein Tagebuch führen zu lassen. Das machen dann Schulen, und es funktioniert eigentlich immer. Wie man sein Wie man seinen Fortschritt dann festhält, ist eigentlich individuell verschieden. Das kann man machen, wie man möchte. Ich fand soziale Medien, ich habe, ich meine, Lindsay hat ja diesen soziale Medienkurs, und da habe ich mir, die hat ja so einen Planer dazu. Da habe ich mir vor Weihnachten und über Weihnachten den Planer mal vorgenommen und habe ganz viel selbst gemacht und habe den einfach durchgearbeitet. Und da ist mir aufgefallen, ich bin jetzt auch bei Instagram ganz anders dabei, und mache zum Beispiel, ich gucke gerade, wo meine Zettel sind dafür, die sind da hinten jetzt gestern aufgeräumt. Also da mache ich zum Beispiel sowas wie, ich habe mir die Prüfungsmaterialien für die Anfänger walisisch, also die offizielle, so das Goethe-Institut, das Goethe-Zertifikat von Wales, habe ich mir die Probeprüfung runtergeladen, und arbeite die dann durch auf Instagram, die Sprachprüfung, die Sprechprüfung. Und generell soziale Medien ist halt super gut zum Sprechen. Zum Schreiben kann man auch sowas wie Langaid benutzen. Also oft sind andere Leute eine sehr gute Motivation, aber es funktioniert nicht bei jedem. Andere wollen wirklich selbst halt ein Tagebuch führen. Und der Tracker ist weniger sozial noch, obwohl es vielleicht wird es mal eine App irgendwann in 5 Jahren. Also der ist, also ich arbeite gerne handschriftlich, ich arbeite gerne mit Papier. Ich habe auch mein Vokabelbuch sieht auch eigentlich fast immer noch so aus wie 1996 in der Schule. Und also ich habe dann eine Methode und stelle dann nur die schwierigen selbst in Memrise.
Okay.
Also nur meine schwierigsten Worte, die ich mir einfach nach dem 8. Mal nicht merken kann, die kommen in Memrise. Und ich arbeite weniger mit Memrise, was das mir so vor die Nase stellt. Aber der Tracker ist halt im Prinzip handschriftlich, kann aber auch einfach eine Tabelle sein, eine Excel-Tabelle oder so. Und man trägt ein, was man gemacht hat. Wirklich nur mit so ein, zwei Worten. Man muss nicht da hier einen riesen Blog-Eintrag schreiben. Man denkt drüber nach, welche Fähigkeiten man gerade trainiert hat. Man schreibt auf, was man gelernt hat. Und dann schreibt man einen Übungssatz mit dem, was man gelernt hat. Und das ist im Prinzip, das ist so eins von den Prinzipien. Und was der ganzen Sache unterliegt, sind halt diese Path-Goals oder diese, also die kleineren Ziele, die Zwischenziele, Pfadesziele. Dass man dann gucken kann, wie hat man weitergearbeitet. Und wenn jemand wirklich den eigenen Fortschritt festhalten will, denk weniger drüber nach, was ist mein Fortschritt auf dem langen Weg bis zum Endziel, sondern denk einfach, was habe ich gemacht, und guck mehr zurück als vor. Oder, ich meine, da gibt es halt viel Zen-Philosophie, es ist schon was dran, dass man eigentlich in dem im jetzigen Moment leben soll, und es mit Sprachenlernen auch kein so schlechter Rat, dass man, es bringt ja nichts, dran zu denken, wie fließend und fehlerfrei man in der Zukunft sprechen wird, es sei denn, man denkt daran positiv und denkt halt, okay, es wird so geil, wenn ich das kann, aber nicht, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, komme ich nie hin. Komm, ey, Hänschen, es bringt ja nichts. Und der andere Schritt dazu ist wirklich halt auch, die eigenen Fehler zu korrigieren und die ganze Sache dann nochmal zu schreiben oder nochmal durchzuarbeiten. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und der Tracker ist im Prinzip einfach nur, also es ist keine große neue Methode, da wird nicht das Rad neu erfunden, das ist einfach ein Werkzeug, damit man weiß, was kann ich wo eintragen, wo kreuze ich was an, und du hast halt eine Kalenderübersicht und machst dann, kannst auf jedem Kalenderblatt, auf jedem kleinen Kalenderkästchen eintragen, wie viel hast du gemacht an dem Tag. Nur wenn man ein bisschen Duolingo macht, dann hat, das ist nicht ein voller Tag unbedingt, aber es ist halt trotzdem was gemacht. Und die meisten Leute geben sich dafür keinen Credit, wie man auf Englisch sagt. Die meisten Leute rechnen sich das gar nicht an. Aber dann wirklich zurückzugucken, zu denken, nee, ich habe diesen Monat eigentlich super viel gemacht, finde ich super hilfreich. Und dann auch auf die Übungssätze zu gucken, zu sagen, ey, das konnte ich vor einem Monat nicht schreiben. Also es geht wirklich darum, wie weit bin ich schon gekommen und nicht, wo will ich hin.
Ja, also vergleichen mit dem, wo man vor einem Monat war, um zu sehen, dass man wirklich deutlich besser geworden ist, als man eigentlich denkt, weil man so Schritt für Schritt, also über die Tage über sieht man ja nicht wirklich seine Verbesserung, aber wenn man dann einen Monat zurückguckt, dann sieht man das ganz klar.
Ja, und dann überlegt man 6 Monate oder so. Also ich schreibe halt auch oft mit Walisisch darüber, dass ich eigentlich im Vergleich zu diesen Hardcore-Leuten, die irgendwie 3 Stunden am Tag einfach nur da sitzen und büffeln oder wenigstens im Internet sagen, dass sie das machen, ich gehe es halt ganz anders an und sage, nö, meine Methode ist eigentlich eine langsame Methode. Ich setze da eigentlich fast keine Ansprüche dran. Und vor allem im Vergleich, wenn ich dann drüber nachdenke, dass ich eigentlich an manchen Tagen gerade 5 Minuten irgendwas mache, wenn ich bedenke, dass ich jetzt eine halbe Stunde Walisisch sprechen kann und vor einem Jahr bei weitem nicht, aber die Motivation habe und ein System habe, mit dem ich das hier jetzt noch 5 Jahre weiterführen kann, darum geht es mir. Einfach, dass man wirklich die Sprache ins Leben einbaut und sich diese Sprache sozusagen angewöhnt. Und nicht jetzt 3 Monate und dann kann ich perfekt Spanisch, weil also ich habe das auch gemacht. Ich habe halt in meiner Ausbildung sehr schnell Spanisch lernen müssen und ich war halt sehr, sehr, sehr gut in Spanisch auch, weil ich hatte vorher Französisch, Italienisch, Latein gemacht, dann ist Spanisch nicht mehr so schwer. Aber das ist die Sprache, in der ich am meisten vergessen habe, meiner Meinung nach. Weil sich da am wenigsten eingelebt hat in mir.
Okay. Also so gezwungen eine Sprache schnell lernen führt dann auch zu schnellem Vergessen.
Finde ich schon. Da ist halt viel Langzeitgedächtnis und wir kennen alle diese Spaced Repetition. Da habe ich letztens, wie heißt die auf Deutsch, weißt du das?
Was? Spaced Repetition System?
Ja, gestaffelte
Ach
Wiederholung.
so, ja, habe ich, ja genau, habe ich bei Wikipedia gesehen, aber habe ich schon vergessen. Also ich
Ah, nee,
benutze auch,
oh,
ich
das
sage
war meine
auch.
eigene Übersetzung, da bin ich jetzt mal zufrieden mit mir.
Ach so, ja, cool. Also ich kenne das nur als Spaced Repetition System. Also ich benutze
Ja.
das so, meine ich.
Ja, ich benutze es heutzutage jeder, weil es ja auch Sinn gibt. Aber Spaced Repetition, wie soll man denn bitte Spaced Repetition machen, wenn man nur 3 Wochen Zeit sich gibt? Da sieht man schon, dass Sprachen, also meine ganze Philosophie ist, dass ich die Leute inspirieren will, dass sie sich eine Sprache angewöhnen, sozusagen, dass die Sprache dann wirklich bei dir bleibt und sich einlebt, weil sich dadurch auch dein Leben bereichert. Deswegen bin ich so froh mit Walisisch, weil ich jeden Tag was Neues lerne.
Jetzt hast du zwischendurch kurz angesprochen, dass du auf Instagram irgendetwas machst. Also das hast du in einem Satz gesagt. Ich habe nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Aber ich weiß da auch allgemein, dass du viel mit den sozialen Medien lernst, was natürlich eine tolle Integration in den normalen Alltag ist, weil wir alle mit sozialen Medien viel zu tun haben. Also kannst du einmal erklären, was du da gemacht hast und wie du sonst auch mit sozialen Medien gut deine Sprache lernen kannst?
Ja, also haben wir keine Zeit für, um da wirklich tief reinzugehen.
Okay.
Ich habe da letztens einen Vortrag drüber gehalten an der Uni und habe auch 2 soziale Medien am Schluss rausgesucht. Ich gebe dir einen Link dazu. Wenn sich jemand bei mir anmeldet, das heißt bei mir Cool Kids Library, weil ich so viele verschiedene Arbeitsblätter und so gemacht habe. Ich habe die am Schluss alle in eingestellt. Aber da steht so eine Rezension über meine liebsten sozialen Medien drin, was gut dran ist, was in englischer Sprache, aber trotzdem was gut dran ist und schlecht dran. Mir gefällt Instagram sehr gut, weil man sich da relativ einfach ein zweites Konto machen kann und dann relativ einfach von einem Konto aufs andere immer umschalten. Also ich habe da ein spezielles Sprachkonto. Lindsay macht ja immer diese Prompts, also diese vorgeschlagenen Wörter, wo du jeden Tag ein vorgeschlagenes Wort hast. Das heißt bei ihr Instagram Language Challenge. Und das macht ganz viel Spaß, weil da auch wirklich eine Gemeinschaft ist und viele Leute es mitmachen. Und meine eigene kleine Mission war halt, also wie gesagt, ich habe mir die Testpapiere runtergeladen. Wenn du jetzt zum Beispiel das Goethe-Zertifikat, also Deutsch lernst und willst das Goethe A2 machen, dann kann man sich ja auch so Bücher kaufen oder halt einfach den Muster-Testsatz runterladen. Und da stehen dann halt so Fragen drin und was kommt. Und also der Waliser ist so der Anfangs, das sind so noch so Babyfragen, so wie alt sind Sie und oder haben Sie Familie, wo man ein bisschen was sagen kann, haben Sie Tiere? Und die arbeite ich halt alle durch. Das heißt, ich mache einfach so ein Selfie-Video und spreche dann und sage dann, hey, heute mache ich diese Frage. Und leg dann einfach los und beantworte die Frage auf Video, poste das dann. Und auch in dieser Minderheitssprache gibt es inzwischen 3, 4 Leute, die kommen immer wieder und die helfen mir jedes Mal, wenn ich was falsch sage oder die schreiben gut gemacht oder schreiben ihre eigenen Antworten. Und das an Gemeinschaft zu haben, diese Rückmeldung zu haben, ist halt total schön und auch motivierend. Und ich selbst mache auch total gern Twitter, es ist eher so ein Aufnahmemedium. Also ich schreibe da nicht viel auf Walisisch hier und da, eher an meinen Französischtagen, weil mein Französisch halt besser ist und ich dann eher was mit der Größe machen kann, besser als heute Morgen hatte ich Porridge zum Frühstück. Bringt ja niemandem was. Also, aber mit Walisisch, es gibt halt viele Leute, die, viele Waliser auch, die Twitter benutzen und viele Deutsche, viele alles. Und man kann sich da eine kleine Liste machen. Und wenn man in diese Liste reinschaltet, dann sieht man halt nur diese Konten, die öfter Walisisch schreiben. Und das ist super cool, weil die Sprache dann so Natursprache ist, also im Prinzip naturbelassen. Es ist Alltagssprache, die man in keinem Buch lernen würde. Und das finde ich super cool.
Also das heißt, was du machst, ist nicht nur die Sprache konsumieren in den sozialen Medien, das heißt, sich irgendwelche Freunde zu suchen oder Twitter-Accounts zu suchen,
Ja.
wo man die Sprache dann lesen kann, sondern tatsächlich auch Sprache zu kreieren, also Videos erstellen, vielleicht auch Texte schreiben und dann zu schauen, ob dann Leute dazukommen und dir vielleicht dabei helfen und dich vielleicht sogar motivieren.
Ja, helfen oder motivieren. Und ich gucke halt auch gern drauf, was andere Leute machen. Aber da kann man sich ja ein bisschen verrückt machen. Deswegen, wie schon gesagt, ich bin kein YouTuber. Aber echt, soziale Medien ist halt super cool, weil man sehr viel selbst produzieren kann. Weil man durch diese Gemeinschaft dann auch ein bisschen nicht kontrolliert wird, aber so drangehalten wird. Das heißt so, wie heißt Accountability auf Deutsch?
Ja,
Also im
keine Ahnung.
Prinzip, dass man weiß, oh, da habe ich jetzt gesagt, ich mache was, da muss ich mich auch dran halten, da gucken die Leute. Ich finde es immer, also für mich ist das sehr, ich habe dann, ich weiß nicht, ob es motivierend ist oder mein innerer Zwang, wenn ich gesagt habe, ich mache was, dann mache ich das auch. Und wenn ich dann im Internet oder auf Facebook geschrieben habe, ich mache jetzt so, dann mache ich das auch. Ich habe auch eine eigene Facebook-Gruppe, und das ist auch eher für diese Gemeinschaft und die Motivation. Und da frage ich dann jede Woche, was habt ihr für eure Sprache gemacht diese Woche? Und merke aber dann auch, okay, wenn ich die Leute frage, dann muss ich selber auch was zum Vorweisen haben. Und das ist schon cool. Also Gemeinschaft hilft auf jeden Fall, wenn man da echt denkt, ja, nee, dann muss ich ja auch hier. Ich kann ja nicht nur hier so stehen und nichts machen, nichts zum Vorweisen haben. Aber das Produzieren ist auch, ist halt je nachdem, ich finde, ich habe sehr, sehr viel Englisch gesprochen, bevor ich Leute hatte, mit denen ich Englisch sprechen konnte. Ich habe unglaublich viel, ich glaube, ich habe jede Britpop-Band bei mir im Kopf interviewt.
Okay, interessant.
Ja, also ich habe da echt bei mir im Schlafzimmer geguckt, so, hey, Damon Albarn, was hast du heute gemacht? Und naja, jedem das Seine, aber es hat halt super viel geholfen, weil ich im Prinzip mit mir selbst gesprochen habe. Und vielen Leuten, vor allem wenn man in einer ziemlich monolingualen Umgebung wohnt, dann fehlt einem der Partner und der ist ja nicht immer verfügbar. Und auch wenn man einen Sprachpartner hat, die können so nett sein, wie sie wollen, dann ist ja trotzdem, das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll. Und am Anfang ist man noch nicht da. Es sei denn, man macht halt diese Benny Lewis Knallhart-Methode, aber die habe ich einmal ausprobiert mit Isländisch und da habe ich mich nicht wohlgefühlt. Ich will schon auch was zu sagen haben und ein Wissen, ich mache die Sätze ungefähr richtig. Und da denke ich, ist halt soziale Medien eine super gute Methode, weil diese Videos im Instagram, in Twitter oder so, da hat man normalerweise nur 45 oder 60 Sekunden Zeit. Und also man muss gar nicht viel sagen, dann ist das Video schon voll.
Der Vorteil ist dann wahrscheinlich auch das Thema, das wir vorher schon besprochen haben, dass du etwas aufzeichnest, woran du dich dann vergleichen kannst, einen Monat später.
Ja, das stimmt schon. Wenn man dann zurückguckt, dann denkt man auch, ja, oh, okay, viel gelernt. Das ist echt, ich hatte früher schon in der Schule immer total gern, wenn wir Lektion 7 hatten, habe ich öfter so zurückgeguckt und habe gedacht, ha, Lektion 3 kann ich schon. Das ist unglaublich motivierend, es hilft wirklich.
Also es ist dann noch ein bisschen wie so eine Checkliste. Also Lektion 1 habe ich fertig, Lektion 2 habe ich fertig, jetzt bin ich bei Lektion 7.
Ja.
Und das heißt, ich habe etwas geschafft.
Genau. Und das halt unterliegt halt auch den Prinzipien von diesem, oder eins von den Prinzipien von diesem Tracker.
Dann nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen. Du bist ja, wie Lindsay, auch Sprachcoach. Und ich weiß, dass du viel Wert darauf legst, keine Methode den Leuten aufzuzwingen, sondern dass du sagst, jeder hat seine eigene Methode zu lernen
Ja.
und die sollte er nutzen. Und wie findest du jetzt heraus, was die beste Methode ist für eine Person? Also die meisten wissen ja nicht, was deren optimale Methode ist,
Ja.
bis sie zwei, drei Sprachen gelernt haben. Also sobald sie die, also wenn sie die erste Sprache lernen, wie können die deren optimale Methode herausfinden?
Ich würde sagen, dann einfach, wenn man sowas sucht und wenn man versucht, die eigene perfekte Methode aufzubauen, erstmal vielleicht ein bisschen vom Gas runter, und denken, die Methode kommt, wenn sie kommt. Wenn ich unterrichte, wenn ich Deutsch unterrichte oder mit anderen halt an einer Sprache arbeite, die ich auch kenne, finde ich so Lehrbücher gar nicht so schlecht. Und auch so Sachen wie Teach Yourself und so, weil da halt sehr viel vorgedacht ist. Und das sind alles Gedanken, die muss man am Anfang bei der ersten oder zweiten Sprache, muss man nicht auch noch dann überlegen, was die perfekte Methode ist. Man soll sich halt eher selbst beobachten und merken, wo bleibe ich dabei, was mache ich von Natur aus öfter und halt immer wieder denken, habe ich diese Kernfähigkeiten abgedeckt? Und dann merkt man halt, wenn jemand nur Michelle Thomas macht, dann fehlt was. Meiner Meinung nach. Aber du kannst halt Michelle Thomas transkribieren und dann hast du es wieder reingebracht. Also da geht es wieder nicht um die Methode an sich, dass die schlecht ist. Es geht um den Nutzer fast. Ich habe auch gute Ergebnisse gesehen mit Rosetta Stone, das von vielen Leuten so verhasst ist. Also es ist wirklich, die Grundmethode ist einfach Disziplin, konzentrieren und sich selber beobachten.
Okay. Und wie kann man sich dann selbst beobachten? Also ich achte darauf, was mir besonders viel Spaß macht oder also es ist ja, Ergebnisse siehst du ja nicht sofort. Also ich mache jetzt viele verschiedene Sachen, aber einen Monat später weiß ich nicht, was der ausschlaggebende Faktor war. Also wie könnte man da das Ganze herausfinden?
Es hängt davon ab, was man verbessern will. Ich finde, wenn man wirklich denkt, bin ich jetzt besser geworden oder schlechter geworden, dann stellt man sich eigentlich eine kleine Falle, weil man nicht wirklich weiß, worin man überhaupt schlechter oder besser werden wollte. Wenn man sich jetzt wirklich hingesetzt hat und hat versucht, Vokabeln zu lernen, und es waren immer die gleichen Vokabeln und die hängen einfach nicht, dann muss man anfangen, darüber nachzudenken, okay, wie kann ich die Vokabeln besser zum Kleben bringen, sagen wir mal. Ne? Und das ist halt mein zweites Buch. Ich habe jetzt geschafft, alles zu erwähnen, das ist gut. Ich habe halt ein Buch geschrieben, The Vocab Cookbook. Und das ist wirklich ein Kochbuch. Der ganze Sinn davon war, ein Kochbuch zu schreiben. Im Sinne von, du hast Rezepte, du kannst halt ein Rezept kochen oder nicht. Und jeder probiert mal ein Rezept aus. Aber die, die wirklich funktionieren, die gewöhnt man sich dann an. Und ich habe halt sehr viel laut auch wieder in der Forschung geguckt. Ich lese auch ziemlich viel akademische Sachen und Studien und so zu dem Thema. Es interessiert mich sehr. In der Forschung geguckt, wie lernt man und halt diese Sache mit der gestaffelten Wiederholung und warum es Langzeitgedächtnis wichtig ist. Und dann wirklich, also wenn man denkt, ich mache keinen Fortschritt oder ich habe Fortschritt gemacht, dann muss man genauer beobachten, wo der Fortschritt war, und warum man denkt, man hat den Fortschritt gemacht. Man kann halt mit diesen ganzen Kernfähigkeiten die Grammatik nicht vernachlässigen. Meine Einstellung zu Grammatik nach vielen Jahren Deutsch unterrichten ist, es bringt nichts, die Grammatik so sich vorzunehmen. Einfach so, heute mache ich das Plusquamperfekt. Das ist schön, aber Gott, ich meine, das langweilt jeden. Das will eigentlich, wen interessiert es? Aber was ich gesehen habe, was wirklich immer hilft, ist, wenn ein Student oder wenn ein Schüler einen Fehler macht, wenn du als Lernender merkst, ich habe einen Fehler gemacht und dann denkst, Moment, ich kenne die Regel nicht. Also mal wirklich denken, okay, warum mache ich den Fehler immer wieder? Oder warum habe ich hier eine Lücke? Und ganz oft fehlt einem dann ein grammatischer Fehler. Und dann ist man aber auch bereit, dann ist man in dieser Zone of proximal development, da ist man so am Ende der Bequemlichkeit und dann kann man ein bisschen weiterkommen. Aber man hat halt die Grundlage, man ist halt genau an dem Punkt, wo man es auch wirklich braucht. Und das habe ich in meiner eigenen Erfahrung, und da haben wir sehr viel Glück als Privat-Coaches und Privatlehrer, hat man halt Glück, weil man nur mit einer Person arbeitet und die armen Schullehrer sehen es nicht. Aber das wirklich, wenn man selbst lernt und sich selbst beobachtet, dann merkt man das auch. Und ich habe in meinem Tracker, habe ich, also in meinem eigenen auch, habe ich unten ein kleines Feld, wo dann einfach drin steht, Sachen, die ich nochmal nachgucken will. Und da kommt dann irgendwie Grammatik rein oder Sachen, die vielleicht in Say Something in Welsh kamen, die in dem Moment ich so kopieren konnte, habe aber schon gemerkt, eigentlich denke ich, hä, was? Okay, und dann habe ich da ein Grammatikbuch und dann werden die nachgeguckt. Weil man dann auch so Erlebnis hat und denken kann, okay, jetzt verstehe ich das.
Also aus deiner Antwort sehe ich jetzt zwei Sachen. Das erste ist, verschiedene Dinge ausprobieren, also zum Beispiel wie in deinem Kochbuch, verschiedene Rezepte ausprobieren, gucken, welches am besten funktioniert und dann das machen, nur noch das machen. Und das,
Ja, nur noch das machen, bis es
also,
halt nicht mehr funktioniert. Ich glaube, das
ja.
macht man irgendwann von Natur dann.
Okay. Und das zweite war Relevanz. Das heißt, ich lerne Grammatikregeln nicht, weil das Lehrbuch mir jetzt sagt, ich sollte es jetzt lernen oder weil der Lehrer im 20-Personen-Sprachkurs sagt, sondern weil ich gerade ein Problem habe und deshalb lerne ich diese Grammatikregel genau jetzt und kann sie dann auch verstehen, weil ich das Problem bereits mit der Grammatikregel hatte.
Ja, genau. Oder weil man einfach gemerkt hat, ich wollte jetzt sagen, nächste Woche mache ich das und ich weiß nicht, wie ich die Zukunft beschreibe.
Was ja wieder dann relevant ist, weil.
Genau. Dann denkt man nämlich, dann hat sich dieser, ich meine, Alex Rowling hat es so schön zusammengefasst und sagt einfach, man muss das Bedürfnis haben. There has to be a need. Und dann, also wirklich ohne Bedürfnis bringt nichts. Ohne Bedürfnis ist alles irrelevant und was irrelevant ist, hält nicht.
Ja. Ja, super. Also, ich glaube, wir sind auf viele Themen zu sprechen gekommen.
Ja, ich rede viel von Natur.
Also, das ist interessant. Bei dir waren es viel weniger Fragen, weil du zu jeder Frage sehr viel zu sagen hattest. Gibt es noch irgendein Thema, das wir auf jeden Fall ansprechen sollten oder noch irgendwas, was du sagen möchtest?
Nee, ich denke, ich habe eigentlich, also danke für die Fragen, weil die waren auch wirklich so grundsätzliche Fragen, was mir dann die Möglichkeit gibt, die Grundsätze zu erklären. Und das finde ich finde es wichtiger, es ist gut und nützlich, über Instagram zu reden, aber ich will halt wirklich, dass das verstanden wird, die Grundprinzipien von, was meiner Meinung nach funktioniert. Und das sind diese Kernfähigkeiten, das ist die Selbstbeobachtung und halt dieses Tracking, dieses irgendwie Tagebuch führen.
Ja.
Aber und da kommt halt hoffentlich der Tracker dann so zur Geltung. Ich bin wirklich total. Ich freue mich so drauf. Weil man dann einfach, dann hat man halt einfach die Felder und kann sich selbst organisieren. Und die Probleme, die ich immer wieder sehe, ist, entweder ich habe keine Zeit oder ich habe mir jetzt acht Lehrbücher gekauft, und die stehen jetzt da. Und dann fällt den Leuten mal auf, dass man sich keine Sprache kaufen kann.
Ja, zum Tracker, wenn der online ist oder wenn der fertig ist, dann verlinke ich den auch in dem Artikel oder in der Transkription von diesem Video.
Ja, der wird März, wahrscheinlich Ende März.
Ja, super.
Aber
Ja.
vorher gebe ich dir halt gerne halt auch diesen Guide, den schicke ich dir auch so, diese PDF.
Ja, verlinke ich dann alles.
Lest meine Bücher, die sind gut und die sind sehr kurz.
Alles klar. Ja, ich danke dir vielmals. Super.
Mit Freude, mit Freude. Ja, vielen Dank.
Ja, bis dann.
Okay, tschüss.